Journalisten gehen davon aus, dass sie Haltung zeigen müssen auf allen Ebenen. Ich kann damit absolut gar nichts anfangen. Ich habe auch, als ich als Gast bei Ben Bernd war im Podcast, ja auch deutlich Kritik geübt an anderen Journalisten und an meinem Berufsstand. Das werde ich auch weiterhin tun. Wenn man sich die Kommentare anschaut, dann sind die teilweise sehr negativ. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich sehr stark, glaube ich, als Journalistin wahrgenommen werde, die das ganz schlimm findet, dass ein Herr Höcke interviewt wird. Der Witz ist ja dabei, das stimmt ja nicht. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass man mit jedem sprechen muss. Es ist nicht so, dass es nichts gäbe, was in der AfD schiefläuft. Nur, wovor ich immer warne, ist dieses Angstkonstrukt, was gesponnen wird. Ich bin der Meinung, dass die Brandmauer nicht demokratisch ist.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen tatsächlich hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Sie heißt Sophie Marie Schulz und hat Politikwissenschaft und Soziologie in Dresden studiert. Sie leitet, Achtung, mit nur 27 Jahren seit Oktober 2025 das Politikressort der renommierten Berliner Zeitung. Sie ist also Hauptstadtjournalistin und Achtung, nochmals, sie hat das Höcke-Interview von Ben ungeskriptet aufgegriffen. Sie hat einen Text darüber geschrieben, worauf sie Ben Bernd, der Herausgeber dieses Podcasts, der Host, kurzerhand eingeladen hat in den Podcast, weil er mit ihrem Text nicht einverstanden war. Das Gespräch hat, Achtung zum Dritten, sage und schreiben, über 1 Million Aufrufe mittlerweile eingesackt. Es ist also ein großer Erfolg. Frau Schulz, nun sind Sie bei uns. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht für all jene Zuschauer, die diesen Text nicht gelesen haben, die das Gespräch nicht gesehen oder gehört haben. Was war das, was Sie gestört hat an diesem Interview mit Höcke? Worum ging es in Ihrem Text? Was war vielleicht Ihre zentrale Kritik an diesem Gespräch von Bern Bernd und Björn Höcke?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil es ja immer im Auge des Betrachters liegt, was einen stört. Mein Ziel war es, einen weitgehend neutralen Text zu schreiben. Ich wollte keine Kommentierung des Textes. Ich wollte eigentlich einen Bericht des Podcasts, weil der ja 4,5 Stunden ging. Und ich dachte, nicht jeder Leser von uns ist dazu in der Lage, sich so viel Zeit zu nehmen, um das Gespräch an sich anzuhören. Und deswegen gebe ich so einen kleinen Abriss vom Gespräch. Und ich habe beispielsweise im Einstieg Formulierungen genutzt, wie, dass es eine Inszenierung gab. Das hat sich darauf gestützt, dass Ben Bernd, ich glaube, 2 Tage vor dem Release des Podcasts Videos veröffentlicht hat, wo die Person, also Höcke, schwarz war und man ihn nicht erkannt hat, weil er das einfach ein bisschen ja aufbauen wollte. Und er hat auch damit geworben, dass er die gefährlichste Person überhaupt einlädt und den gefährlichsten Gast. Und das habe ich als Inszenierung gewertet und genauso auch, wie Herr Höcke aufgetreten ist. Meiner Einschätzung nach, ich interviewe ja viele Politiker, inszeniert sich jeder Politiker ein Stück weit. Er will sich gut verkaufen, er will seine Partei gut verkaufen. Ich halte das für keine Wertung, die unangemessen ist, aber wie ich bereits sagte, darüber kann man streiten. Und dann gab es einfach noch so ein paar andere Punkte. Wir haben beispielsweise das Video nicht eingebettet gehabt. Das ist ein Kritikpunkt, den ich absolut nachvollziehen kann. Das war ein Fehler, den wir auch im Nachhinein dann berichtigt haben. Und dann kam es noch zu einer Zitierung einer Journalistin, deren Namen hatte ich im Originaltext anfangs nicht genannt, einfach aus den Gründen, weil ich Sorge hatte, dass es da rechtliche Konsequenzen gäbe oder geben könnte, weil ich sie namentlich zitiere. Das war ebenfalls ein Fehler, den wir berichtigt haben. Und darüber habe ich mit Ben gesprochen und habe auch ganz offen gesagt, ich bin nicht fehlerfrei. Ich bin 27 Jahre alt, das kann aber auch jemandem passieren, der 48 ist oder noch älter. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich eher, dass man sich hinsetzt, darüber redet und sagt, hey, das war nicht in Ordnung, so. Ich stehe trotzdem zu dem Text. Ich finde, der Text ist vollkommen in Ordnung, so wie er erschienen ist. Und deswegen haben wir nur eben diese kleinen Sachen noch berichtigt im Nachgang.
Wie haben Sie das grundsätzlich gefunden, inhaltlich, sachlicher Art, das Gespräch mehrere Stunden lang mit einem Politiker wie Höcke? Wie haben Sie das inhaltlich, Sie persönlich, haben Sie das gut gefunden, schlecht gefunden, dass ein Mann wie Ben Bernd mit einer dermaßen großen Reichweite einen umstrittenen Politiker zugegebenermaßen wie Höcke interviewt? Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Also erstmal zu dem Punkt umstritten, das ist für mich ein Label, was ich persönlich ablehne. Also natürlich ist Herr Höcke eine strittige Person, aber ich bin jemand, der immer sehr vorsichtig ist mit Titulierungen, und ich habe das Gefühl, dass insbesondere in Deutschland, das ist jetzt vielleicht auch nochmal der deutsche Blick auf das Ganze, derzeit massiv versucht wird, jeder ist umstritten. Ich bin sicherlich eine umstrittene Journalistin in den Augen mancher Leute. Dementsprechend ist das für mich auch kein Ausschlusskriterium oder etwas, woran ich mich dann festhalten würde. Zu der eigentlich Ursprungsfrage, wie ich das bewerte, da muss man halt ganz klar sagen, genauso wie Sie das auch tun werden, ich blicke da als Journalistin drauf. Und Benjamin Bernd sieht sich nicht als Journalist, und das betont er auch immer wieder. Er sagt, er ist die Schweiz als Podcast, und bei ihm kann jeder sagen, was er möchte. Er wird das nicht einordnen und er wird auch nicht eingreifen. Und das ist erstmal die Ausgangslage, das habe ich übrigens auch in meinem Text erwähnt, wie dieser Podcast sein möchte und wie dieser Podcast sich verkauft. Und deswegen wäre ich vorsichtig, journalistische Maßstäbe anzusetzen. Und ein journalistischer Maßstab wäre für mich natürlich eine komplett andere Vorbereitung. Also ich persönlich hätte Herrn Höcke anders interviewt. Ich hätte andere Fragen gestellt. Ich wäre an vielen Stellen sicherlich reingegangen und hätte einfach auch zu vielen Internas einige Fragen gestellt. Dadurch, dass ich auch die AfD für die Berliner Zeitung gecovert habe, habe ich natürlich einige Informationen, die Herr Bernd vielleicht nicht hat, ja, das ist jetzt auch eine Unterstellung, vielleicht hat er auch die ganzen internen Informationen, aber damit hat er ihn auf jeden Fall nicht konfrontiert. Und das ist eigentlich, glaube ich, alles zu dem, was ich dazu sagen kann, weil es, wie gesagt, einfach einen journalistischen Ansatz gibt, den ich verfolgen würde, und es gibt den Ansatz von Herr Bernd, und ich glaube, der Leser muss entscheiden, was ihm besser gefällt, oder der Zuschauer.
Vielleicht eine Zwischenfrage. Was wäre eine Frage, die Sie Höcke stellen würden? Was interessiert Sie da am meisten? Was brennt Ihnen unter den Nägeln, wenn es um diese Person Björn Höcke geht?
Sehr gute Frage. Jetzt werde ich hier ganz auf dem kalten Fuß erwischt. Ich bin tatsächlich jemand, der sich sehr intensiv auf Interviews vorbereitet. Also wirklich auch sehr, sehr lange. Ich gehe recht strukturiert in Interviews und werfe dann meistens meinen ganzen Plan völlig über den Haufen, weil ein Interview davon lebt, dass man sich auf die Person einlässt und nicht davon lebt, dass man seine 10 Fragen da abklappert oder 20 Fragen. Ich glaube, so aus dem Stegreif, ich weiß nicht. Also worüber ich tatsächlich oft nachdenke, und das ist jetzt wahrscheinlich für viele, die das jetzt zuhören oder anschauen, die denken sich wahrscheinlich auch so, hä? Aber Herr Höcke hat ja dieses Memorium oder dieses Denkmal, oder ich weiß gar nicht, wie die Aktivisten das nennen, neben seinem Garten stehen. Und das ist quasi ein Nachbau des jüdischen Denkmals in Berlin. Und der steht quasi zu Füßen seines Hauses. Und mich würde persönlich sehr interessieren, wie man damit eigentlich umgeht. Also was es auch in einem auslöst, dass das bis heute dort steht. Das durfte nicht abgebaut werden. Und ob er das als ich weiß gar nicht, ich denke auch ganz oft bei Politikern und bei allen, sonst wird mir das jetzt sicherlich so ausgelegt, als ob es mir da nur um die AfD geht. Herr Höcke ist auch ein Politiker, der Familie und Kinder hat. Und was ich bei solchen Figuren sehr interessant finde, dass immer Dritte mit quasi in diese Thematik reinbezogen werden. Und das betrifft eben auch so ein Denkmal, also dass man eben ein Kind hat, was da täglich dran vorbeiläuft. Und die Aktivisten freuen sich sicherlich darüber, dass dieses Kind dann mitbekommt, so das und das stellen wir dir hier hin, weil dein Vater ist so schlimm in den Augen der Aktivisten. Aber man muss auch, finde ich, immer überlegen, was macht das eigentlich mit der Familie? Was macht das eigentlich mit den Kindern? Dieses Kind hat sich sicherlich nicht ausgesucht, dass der Vater in der Partei ist und seinen Weg geht. Und ich glaube auch, das hat Herr Höcke ja auch lang und breit ausgeführt im Interview, dass er schon sich immer wieder auch gefragt hat, kann er das eigentlich machen? Also auch mit seinen Kindern. Und die ihm dann, so sagt es Höcke, auch gesagt haben, Papa, wir finden es toll, was du machst. Das ist natürlich jetzt die Quelle Höcke, ne? Also mich interessiert auch immer das Drumherum. Die Politiker sind schon natürlich interessant und es gibt viel mit ihnen zu besprechen, aber ich bin ganz oft interessiert an denen, die da quasi mit dranhängen, aber überhaupt nicht in der Öffentlichkeit vorkommen.
Mhm. Spin Bernd hat etwas gemacht und wahrscheinlich ist das auch das Erfolgsrezept, ist das der Grund, wieso dass es so viele Aufrufe, so viele Menschen erreicht hat und beschäftigt hat. Er hat Höcke sprechen lassen, wie Sie sagen, als Mensch, er hat das wissen wollen, was die Medien eben nicht wissen wollen oder noch nie einen Wert drauf gelegt haben bei dieser Person Höcke. Braucht es einen Podcaster Ben Bernd? Was sagt dieses Interview mit Höcke über die deutsche Medienlandschaft aus? Was würden Sie über die Bedeutung dieses Podcasts spezifisch mit Höcke sagen und was sagt das über Deutschland und deren Medien aus?
Also es sagt auf jeden Fall aus, dass wir ganz klar eine Repräsentationslücke haben. Und ich habe auch, als ich als Gast bei Ben Bernd war im Podcast, ja auch deutlich Kritik geübt an anderen Journalisten und an meinem Berufsstand. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil ich sehe sehr viel kritisch, was in Deutschland journalistisch passiert. Und man muss ja, Sie haben es ja auch erwähnt gehabt, mein Podcast hat 1 Million Aufrufe. Das Interview mit Höcke hat über 6 Millionen Aufrufe. Wenn man sich aber auch andere Interviews anschaut, die haben unglaublich hohe Reichweiten. Und das zeigt doch, dass die Menschen daran interessiert sind, auch, das muss man auch hinzufügen, an der Art der Gesprächsführung. Und wenn man sich beispielsweise auch die Kommentare anschaut, liest man immer wieder, endlich wird nicht unterbrochen, endlich kann die Person ausreden, endlich wird nicht eingeordnet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland schon sehr stark dazu neigen, unseren Lesern immer wieder vorzukauen, wie die Welt ist. Und ich sage immer, der Leser ist bei uns mündig, insbesondere bei der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Das Politikressort der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung leite ich übrigens auch. Das ist in der Anmoderation unter den Tisch gefallen, füge ich jetzt kurz noch hinzu. Aber genau, und das ist einfach, wir müssen nichts vorkauen. Wir erzählen den Lesern, wie wir die Dinge sehen oder wie wir sie auch rückgemeldet bekommen. Ja? Aber die Einordnung selber versuchen wir so gering wie möglich zu halten, auch wenn uns immer wieder vorgeworfen wird, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich sehe das nicht. Und um auf die Ursprungsfrage zurückzubekommen, ja, natürlich. Also man hat ja auch immer wieder die Skandale, die werden in der Schweiz sicherlich auch bekannt sein, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Dass da Dinge teilweise behauptet werden, die einfach nicht stimmen. Ich gebe ein Beispiel. Es gab eine Anmoderation von einer ZDF-Journalistin im ZDF heute, war das, glaube ich, in der Sendung. Da hatte sie gesagt, Elon Musk hätte dazu aufgerufen, Migranten zu jagen in Belfast. Das ist eine Lüge. Das stimmt einfach so nicht. Und das ist ausgestrahlt worden. Und dann hat Elon Musk rechtliche Schritte angedroht und hat sich Herrn Steinhöfel, einen sehr bekannten Anwalt, zur Seite genommen und hat gesagt, so und das wird jetzt hier geändert. Weil das sind Lügen, die verbreitet werden. Und die sind in der ganzen Welt. Und man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, das hatte ich auch kürzlich gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist immer noch bis heute bei sehr vielen sehr angesehen. Wir zahlen hier einen Rundfunkbeitrag, der ist verpflichtend. Wir können das auch nicht einfach sagen, wir schauen keinen öffentlich-rechtlichen, wir wollen das nicht zahlen. Das muss man tun. Das wird abgerechnet. Das sind 18,37 €, glaube ich. Ich habe einen Dauerauftrag, deswegen weiß ich es jetzt nicht komplett. Aber so ungefähr in dem Dreh müsste es sein. Und der Punkt ist, dass eben die Finanzierung dieses Rundfunks ist dadurch eben abgesichert und die Mehrheit der Leute, das wollte ich eigentlich gerade sagen, sieht, so empfinde ich das, immer noch in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine zuverlässige Informationsquelle. Man muss hinzufügen, dass das abnimmt. Es gibt Umfragen, die deutlich zeigen, dass das Vertrauen sinkt. Aber dennoch existiert er. Und es gab auch Vorfälle von KI-Bildern, die genutzt wurden, ohne Angaben, dass es KI-Bilder sind. Es gab Grafiken, die Parteienkonstellationen falsch dargestellt haben. Und das kann, glaube ich, nicht sein, wenn man sich selber als öffentlich-rechtlicher Rundfunk als Quelle wahrnimmt, die quasi legit ist und der man vertrauen kann. Und da ist für mich ein deutlicher Widerspruch zu erkennen. Und jetzt ganz der Bogen zurück. Diese Repräsentationslücke im Sinne von miteinander sprechen zu können, ohne einsortiert und geframed zu werden, die gibt es in Deutschland. Und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Journalisten, denen wird das klar. Und ich glaube, dass das auch viel mit der AfD zusammenhängt. Ich erlebe interessanterweise viele Journalisten, die mir erzählen, Sophie, hier gibt es ein Problem und ich möchte, dass es wirklich sich verändert. Wir müssen offener werden. Aber das passiert interessanterweise aus Angst vor der AfD. Also diese Angst ist hier in Deutschland allgegenwärtig und die hat viel ausgelöst und viele auch zum Nachdenken angeregt. Was ich persönlich sehr gut finde, weil es kann nicht sein, dass uns die Leser auch scharenweise wegrennen, beziehungsweise ich meine nicht die Berliner Zeitung, sondern insgesamt im Journalismus.
Bemerkenswert offen haben Sie reagiert und das ist wirklich hervorzuheben und herauszustreichen. Sie haben, nachdem Sie von Ben Bernd, ich glaube, er hat bei Ihrem Chef direkt Einsprache erhoben mit einer ellenlangen Sprachnachricht, hat er da seinem Unmut kundgetan über Ihren Text und dann haben Sie sich bereit geklärt, ja, ich rede mit Ihnen, ja, ich gehe mit Ihnen, gehe in Ihren Podcast und stelle mich dieser Kritik persönlich. Was war die Resonanz bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und was war die Resonanz im Medienzirkel?
Da gibt es so zwei Ebenen. Also ich fange erstmal bei der Ebene an, der Zuschauer und Zuhörer. Wenn man sich die Kommentare anschaut, dann sind die teilweise sehr negativ. Also insbesondere auf YouTube und auch auf Instagram. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich sehr stark, glaube ich, als Journalistin wahrgenommen werde, die im linken Rand quasi so ihr Ding macht und die eher jemand ist, die das ganz schlimm findet, dass ein Herr Höcke interviewt wird. Der Witz ist ja dabei, das stimmt ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich das kritisch sehe, dass Herr Höcke interviewt wird. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass man mit jedem sprechen muss und das sage ich auch in diesem Podcast. Und wir bei der Berliner Zeitung reden auch mit jedem und lustigerweise hat ja sogar mein Chef Ben Bernd gesagt, das sagt Ben selber im Podcast, dass die Sophie mit jedem spricht. Und deswegen hinkt dieser Vorwurf, den man mir da versucht zu machen, an vielen Stellen. Also diesen Vorwurf macht nicht Ben, sondern seine Zuschauerschaft. Und das ist so diese negative Bubble. Dazu muss man auch sagen, im Internet kurz mal einen Kommentar zu verfassen, ist halt total easy. Ich nehme das persönlich auch nicht zu Herzen, weil es auch, glaube ich, nichts bringt. Also man kann meine Arbeit total gerne kritisieren. Ich bin da auch offen. Ich glaube, den Vorwurf kann man mir nicht machen, weil sonst hätte ich mich nicht in diesen Podcast gesetzt. Also ich bin sicherlich nicht jemand, der sagt, ah, mit Kritik kann ich nichts anfangen, Tür zu. Also das ist ja nicht korrekt. Aber die zweite Ebene sind die Nachrichten, die mich privat erreicht haben. Und sei es auf Instagram per Direktnachricht oder sei es vor allen Dingen per E-Mail. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch sehr unbekannt bin und mich ja wirklich eigentlich kaum jemand kannte, bevor ich bei diesem Podcast war, habe ich niemals damit gerechnet, wie viele Leute mir schreiben. Ich glaube, ich habe auch unterschätzt, wie viele Leute sich das anschauen. Und es war wirklich rührend, wie die Leute reagiert haben. Also wirklich rührend, wie viele Zuschriften und welch positives Feedback und das immer wieder zur Sprache kam. Wir brauchen diesen Ansatz, den Sie verfolgen. Wir brauchen den Ansatz, dass man mit allen Menschen spricht und dass man jedem unabhängig, welcher Partei er sich zugehörig fühlt, dass man mit den Leuten spricht. Und da schließt sich ja der Kreis zu Ben. Weil Ben hat ja dasselbe Konzept, so sagt er es zumindest. Und das finde ich halt so spannend, weil das ja eben genau diese These untermauert, die ich gerade schon beschrieben habe. Es gibt eine Repräsentationslücke und die Leute sehen sich nach einem möglichst neutralen Journalismus. Mhm. Genau. Und die andere Ebene, nach der Sie gefragt hatten, ist nach den Rückmeldungen von Kollegen. Da muss ich sagen, habe ich das allerwenigste Feedback bekommen. Da ist großes Schweigen im Wald und da kann man jetzt nur spekulieren, warum da wenig Rückmeldungen kommen. Ich glaube, die meisten haben einfach nur gesagt, ach krass, du warst bei Ben, das hätte ich ja niemals gedacht. Wobei man auch, zwei, drei Leute hatten mir auch geschrieben und haben gesagt, sie finden das toll und herzlichen Glückwunsch, weil, was ich auch total unterschätzt habe, ich glaube, dass das für viele Journalisten wirklich ein Big Deal ist. Also ich weiß auch, dass es Journalisten gibt, die Ben sogar anfragen und sich erkundigen, ob sie nicht mal vorbeikommen könnten für ein Gespräch, weil die Leute wissen, dass es einfach eine große Reichweite ist, die man dort bekommt. Ich habe mir, auch wenn mir das vielleicht jetzt niemand glauben mag, darüber keine Gedanken gemacht. Es ging mir nicht darum, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es ging mir darum, mich für etwas zu verantworten, was jemand anders mir vorwirft. Ich wollte dieses Gespräch, um verstehen zu können, warum denken zwei Menschen unterschiedlich. Und vielleicht auch noch ein Satz dazu. Ich denke eben auch an unsere Leser und an daran, was sie interessiert und wie sie vielleicht auch Themen wahrnehmen und was spannend für sie ist. Aber Ben Bernd denkt in Reichweiten und das ausschließlich. Und da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Und das ist vollkommen okay. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich hinsetzt und darüber spricht.
Was glauben Sie, ist das Urproblem der Journalisten? Warum krankt diese Branche, dass eben ein Mann wie Ben Bernd in die Bresche springen kann und die Reichweiten absahnen kann? Was glauben Sie, was ist das Urproblem? Vor allem vielleicht auch im deutschen Journalismus, den Sie jetzt gut kennen. Was ist das große Missverständnis dieser Zeit? Woran kranken die Journalisten?
Ich glaube, ein wirklich ganz großer Punkt ist der Haltungsjournalismus. Journalisten gehen davon aus, dass sie Haltung zeigen müssen auf allen Ebenen. Also sie müssen gegen die AfD sein, sie müssen für XY sein, sie müssen die und die Meinung vertreten und das müssen sie auch ständig kundtun. Und ich kann damit absolut gar nichts anfangen. Meine Aufgabe ist es nicht, jemandem zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und meine Aufgabe ist es ganz bestimmt auch nicht, unseren Lesern zu erklären, wie die Welt funktioniert, sondern ihnen eine Idee davon zu geben, was in dieser Welt um uns drum herum die ganze Zeit immer wieder aufs Neue auf uns einprasselt. Ja? Aber wie ich bereits erwähnt habe, der Leser ist mündig, der Bürger ist mündig. Und dieses Haltungsding, es gibt halt eine unglaubliche Verschiebung in die Richtung, dass früher gab es die vierte Gewalt, beziehungsweise Medien waren die vierte Gewalt. Aber mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass dieses in Deutschland ist ja auch die Zivilgesellschaft ganz, ganz wichtig. Das heißt, ja, zum Beispiel die Demos gegen rechts, die kommen dann aus der Zivilgesellschaft und sonstige aktivistische Formen. Und da erlebe ich eine unglaublich große Verschränkung. Und ich habe auch schon in Bewerbungsgesprächen mit sehr jungen Leuten gesprochen, die mir dann auch erzählt haben, es ist wichtig, Haltung zu zeigen. Ich will in den Journalismus, weil ich Haltung zeigen möchte. Und da muss ich sagen, ist die Person leider auf einem ganz falschen Dampfer unterwegs, weil das bringt uns nichts als Medium, wenn jemand so agiert, weil er immer Texte schreiben wird, wie er sie sieht. Aber es geht nicht um deinen Blick. Es geht darum, dass du deine politische Haltung weitgehend zurücknimmst und eben die Gesamtheit beschreibst und nicht nach deinem Stiefel. Und das, würde ich sagen, ist wirklich so das Urproblem, dieser Kampf gegen die AfD, die alles überschattet und die meines Erachtens auch in den Medien viel überschattet.
Sie haben gesagt, Sie seien weitgehend eigentlich unbekannt, zumindest bis vor diesem Gespräch mit Ben Bernd, unbekannte Journalistin. Frage an Sie, wer sind Sie? Was muss man über Sie wissen, um Sie so ein bisschen zu verstehen? Und vielleicht zweite Frage, warum wurden Sie Journalistin?
Dann fange ich mal bei der zweiten Frage an. Es war tatsächlich bei mir überhaupt nicht geplant, insbesondere mit Blick auf die, ich nenne es mal, kleine, oh, ich möchte das Wort Karriere nicht benutzen, weil ich das wirklich bescheuert finde, wenn man das so sagt, aber sagen wir den Prozess, den ich bei der Berliner Zeitung durchlaufen bin. Ich habe hier als Praktikantin angefangen und es war nicht geplant, dass ich in diese Position komme, in der ich bin. Das war, glaube ich, sehr viel Glück und vor allen Dingen sehr viel Vertrauen meiner Arbeitgeber. Das hat letztlich dazu geführt und wahrscheinlich auch ein bisschen Fleiß, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Warum bin ich Journalistin geworden? Ich war schon immer ein sehr politischer Mensch und bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Und meine Eltern haben mir immer vermittelt, dass es etwas Wichtiges ist, weil es dein Leben natürlich auch betrifft. Und wenn Politiker Entscheidungen treffen, dann wirst du auf kurz oder lang in irgendeiner Form damit konfrontiert werden. Deswegen setz dich lieber hin und versuch es zu verstehen, damit du nicht später da sitzt und dir denkst, was passiert hier eigentlich um mich drum herum? Und dann war für mich auch noch eine Überlegung, in Richtung Wahlkampfmanagement zu gehen. Ich fand das immer total spannend, wie man Leuten mit gewissen kurzen Botschaften davon überzeugen kann oder will, dass eine Partei gewählt wird. Und Wahlkampfmanagement hat ja unglaublich viel auch mit Psychologie zu tun. Hatte ich auch mal überlegt zu studieren. Und da sind für mich so quasi so meine Leidenschaften zusammengeflossen. Und ich habe mich dann schlussendlich eben für Politikwissenschaften entschieden und wusste dann, ich möchte unbedingt ein Praktikum machen in dem Bereich und bin dann während meines Studiums zur Berliner Zeitung und habe hier für 3 Monate gearbeitet und habe dann aber auch noch einen Abstecher auf die andere Seite gemacht, weil ich ein Praktikum in der sächsischen Staatskanzlei absolviert habe. Und da habe ich dann die ganz andere Seite gesehen. Ich war dort im Pressereferat und habe eben gesehen, wie es ist, mit dem sächsischen Ministerpräsidenten zu arbeiten, wie die Arbeit eines Regierungssprechers funktioniert, wie eine Social-Media-Betreuung abläuft eines Ministerpräsidenten. Und danach, muss ich sagen, war für mich ganz klar, ich gehe zurück zum Journalismus, wie ich ihn sehe oder wie ich ihn hier erleben durfte. Und dann ging das Ganze quasi los. Und ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Also ich glaube, da hat sich einfach, alle Zahnräder haben sich ineinander gefügt. Und ich bin ganz, 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 ganz dankbar dafür, dass das alles so funktioniert hat. Und jetzt muss ich nochmal nach der davorigen Frage fragen. Ja, weil das war jetzt die zweite
Frage. Was man über Sie wissen muss, aber jetzt wissen wir schon relativ viel. Was mich interessiert, meine, Sie sind ja 27-jährig, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dann sind Sie seit 2023 bei der Berliner Zeitung. Das ist richtig, oder?
Das ist richtig.
Und jetzt ist 3 Jahre, sind da ins Land gezogen und Sie sind Politikchefin, verantworten also den gesamten Politikbereich der Berliner Zeitung und der, sagen Sie es nochmal, Entschuldigung.
Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Was ist wichtig im Journalismus, um erfolgreich zu sein? Um so schnell so gut zu werden, um so schnell eine solche Position zu bekleiden, was braucht es dafür? Was ist guter Journalismus? Was machen Sie richtig und andere falsch?
Boah, also was mache ich richtig und andere falsch, das möchte ich mir nicht anmaßen zu beantworten. Ich kann, glaube ich, nur sagen, wie ich arbeite und das ist auch kein Erfolgsrezept. Also ich finde das auch immer ganz unangenehm, muss ich einfach so sagen, wenn ich darüber rede, weil das sich halt immer für viele Leute so anhört, als ob man sich so erheben möchte. Und das kann man mir gerne unterstellen. Ich werde es trotzdem nochmal sagen, ich möchte das nicht. Ja, ich kann es einfach nur schildern, wie es für mich gelaufen ist. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine unglaubliche Offenheit mit an den Tag zu legen. Ich habe hier damals angefangen, das war im Januar 23 und ich wusste gar nicht, wie Journalismus funktioniert. Ich hatte noch nie eine Presseanfrage geschickt und ich bin völlig ins kalte Wasser geschlittert, aber ich habe halt einfach ein Thema nach dem anderen vorgeschlagen. Und ich sage auch immer zu Leuten, die hier anfangen, in jedem schlummert ein Text. Und selbst wenn du bei einer Veranstaltung warst und die Veranstaltung war unglaublich langweilig und du kommst zurück und sagst, was soll ich aufschreiben? Ich kann nichts aufschreiben. Dann macht das nichts zur Geschichte. Und ich glaube, das ist so ein Grundansatz, den man einfach verfolgen muss. Und es gehört natürlich auch dazu, Sachen zu erkennen. Also ich finde, einen guten Journalisten zeichnet aus, dass er wirklich Dinge erkennt. Und das hört sich immer so blöd an, aber das können Sie sicherlich auch bestätigen aus eigener Erfahrung. Es sitzen 10 Leute im Raum und es passiert eine krasse Sache. Aber 9 bekommen sie nicht mit, weil sie einfach nicht dieses Gespür dafür haben oder auch nicht richtig aufpassen oder auch nicht Unstimmigkeiten erkennen. Eine Unstimmigkeit. Es sitzen vielleicht 5 Leute auf der Bühne und der 5. sagt die ganze Zeit nichts. Er kommt nichts zu Wort. Das könnte eine Geschichte sein. Man weiß es nicht. Und solche Dinge, die müssen einfach quasi, da muss es Klick machen im Kopf. Und ich glaube, man hat das oder man hat das nicht. Und dann, das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, ist eine unglaubliche Angstfreiheit. Man muss angstfrei sein, wenn man diesen Beruf macht. Man darf auf gar keinen Fall davor zurückschrecken, dass es einen negativen Backlash geben könnte, dass man kritisiert wird, dass Leute sagen, deine Arbeit ist nicht gut, mir gefällt dieses Interview nicht, dieses Interview war zu kritisch, dieses Interview war zu unkritisch. Also wenn man da zart beseitet ist, dann ist man meines Erachtens nicht für diesen Beruf gemacht. Und da geht es auch nicht darum, dass man quasi keine Kritik spüren möchte, sondern man muss trotzdem so ein inneres Gespür dafür haben, es ist richtig, was ich getan habe, aus den und den Gründen. Also argumentativ belegen zu können, warum war es wichtig, ein Interview mit beispielsweise Götz Kubitschek zu führen. Warum müssen es unsere Leser lesen können? Warum haben wir uns dazu entschieden? Und wenn man diese Fragen alle stichhaltig beantworten kann, dann würde ich sagen, do it. Und stell dich darauf ein, dass es windig wird, aber zieh dir einfach eine Regenjacke an und dann wird es auch schon wieder werden irgendwann.
Warum um Himmels Willen machen Sie ein Interview mit Götz Kubitschek, der ja, um dieses Wort nochmals zu verwenden, nicht gerade unumstritten ist, der ja auch einiges auf dem Kerbholz hat, wenn man die Medien zumindest konsultiert. Warum? Was hat Sie da gepackt, fasziniert, interessiert?